Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie behandeln uns da wie Sklaven. Wir werden verspottet. Es gibt kaum Geld. Für mich ist das nichts anderes als Sklaverei.
Über haarsträubende Lebens- und Arbeitsbedingungen für Zehntausende von Osteuropäern in großen Schlachtbetrieben hierzulande haben wir in diesem Podcast schon gesprochen, als in einigen Unternehmen die Zahl der Corona-Infektionen in die Höhe geschnellt sind. Darum soll es auch heute noch einmal gehen, denn Arbeitsminister Hubertus Heil hatte schon angekündigt, in der Fleischwirtschaft jetzt aufzuräumen, und er macht jetzt ernst.
Die Fleischwirtschaft ist eine wichtige Branche für unser Land. Für ein Geschäftsmodell jedoch, das die Ausbeutung und die Ausbreitung von Pandemien von Menschen in Kauf nimmt, kann es in Deutschland keine Toleranz geben.
Eine ganze Reihe von strengeren Regeln für die Schlachtbetriebe will der SPD-Politiker durchsetzen und damit Ausbeutung stoppen. Funktioniert dieser Plan? Das ist die eine Frage, die wir heute klären wollen. Deshalb ist mein Kollege Manfred Götzke wieder dabei, der unter anderem in einer Schlachtfabrik in Nordrhein-Westfalen recherchiert hat. Hauptsache billig, dieses Prinzip gilt aber vielfach nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für das Produkt, was zur Frage führt, wie Schweine und Geflügel zum Beispiel gehalten werden und mit welchen Nebenwirkungen und mit welchen Folgen. Deshalb ist auch meine Kollegin Jule Reimer heute mit von der Partie aus unserer Redaktion Umwelt und Verbraucher. Und von da ist der Weg dann ganz kurz zu unserem Brüsseler Korrespondenten, zu Paul Vorreiter, weil just heute die EU-Kommission Pläne vorstellt, wie Lebensmittel in Europa künftig gesünder und umweltschonender produziert werden sollen. Außerdem will die EU die Vielfalt der Arten und der Ökosysteme besser schützen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Erst bis zum Umfallen bei Kälte und bei Feuchtigkeit in einem Schlachthof schuften, 6 Tage die Woche, dann zum Schlafen in eine gedrängte, in eine schimmelige, in eine heruntergekommene Unterkunft. Die Wirklichkeit für viele, viele Beschäftigte aus Osteuropa in der Fleischindustrie hierzulande, für die es selbst den Mindestlohn im Grunde nur auf dem Papier gibt. So hat es uns Manfred Götzke hier geschildert. Jetzt ist er in unserem Studio in Berlin. Grüß dich, Manni.
Hi, grüß dich.
Zu diesem Geschäftsmodell Billigfleisch gehört aber noch mehr, die Haltung der Tiere nämlich und die Rahmenbedingungen dafür. Das hat Jule Reimer für uns im Blick. Hallo Jule, schön, dass du hier im Studio bist.
Hallo.
Beginnen wir bei den Beschäftigten. Wie sind derart skandalöse Arbeits- und Lebensverhältnisse überhaupt möglich? In den letzten Tagen haben wir ja noch einmal alle zusammen gelernt, ein System von Werkverträgen, von teils dubiosen Vermittlern, von Sub-Sub- und Subunternehmen erlaubt es Unternehmen eben, Verantwortungslosigkeit zu organisieren. Man kann auch sagen, Ausbeutung. Jetzt will Arbeitsminister Heil Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten fürs Schlachten, fürs Zerlegen, fürs Verarbeiten von Fleisch. Manfred, legt er damit die Axt an die Wurzel des Problems?
Kann man schon sagen. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das so kommt. Also es wurde in den vergangenen Tagen auch darüber diskutiert, ob man das aufweicht. Viele haben gerechnet, dass da irgendwie ein bisschen mehr reguliert wird und ein bisschen mehr kontrolliert wird. Also da legt er schon die Axt an das Problem. Und das könnte auch wirklich zu besseren Arbeitsbedingungen führen, weil künftig dann der Unternehmer selbst die Leute anstellen muss und dieses Abgeben von Verantwortung, nicht hinschauen, was der Subunternehmer, teils dubiose Subunternehmer, da mit den Leuten machen, dass die Mindestlöhne nicht zahlen, tricksen und so weiter. Das wird bald so das Gesetz denn so kommt. Momentan sind es ja nur Eckpunkte, muss man auch dazu sagen. Das könnte dann schon besser werden für die Leute.
Hm. Ja. Jule, siehst du das auch so, Jule? Wir müssen gleich vielleicht noch einfügen, dass das Verbot von Werkverträgen jetzt erstmal ein Punkt ist, den der Arbeitsminister genannt hat, aber es gibt ja noch andere. Also massiv die Kontrollen rauffahren ist ein Punkt. Die Betriebe müssen den Einsatz jetzt den Behörden melden, den Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Einsatz, die Unterbringung, die Arbeitszeit soll digital erfasst werden, soll härtere Strafen geben und bessere Beratung. Also dieses gesamte Paket, wie beurteilst du das?
Naja, es gibt ein festes Datum eben nur für das Verbot der Werkverträge und das gilt dann eben ab 1. Januar. Wie gesagt, hat der Kollege Manni ja auch schon gesagt, da muss auch noch erstmal das Gesetz gemacht werden. Und für diese anderen Punkte gibt es eben keine zeitliche Festlegung. Und das heißt, mehr Kontrollen, das setzt voraus, dass auch die Ämter, der Zoll zum Beispiel, der die Schwarzarbeit kontrolliert, dass die besser ausgestattet werden müssen. Die Gesundheitsämter etc.
Die Länder müssen mitspielen.
Also alle, ja genau, das ist noch ziemlich komplex, da muss man abwarten.
Manni, das hast du ja wahrscheinlich bei deinen Recherchen auch mitbekommen, wie verzweigt und kompliziert das ist bei diesen Kontrollen. Oder ist das auch sozusagen organisierte Verantwortungslosigkeit, dass im Grunde jeder sagt, nee, dafür sind wir jetzt gerade nicht zuständig, das muss jetzt der andere gerade mal machen?
Nee, ich glaube, es fehlt einfach an Leuten, um da zu kontrollieren. Also es ist ja eine sehr große Industrie. Es gibt ja auch viele einzelne Werke und bislang gab es ja unter anderem das Problem, dass die Kontrolleure gar nicht in die Unterkünfte der Werkvertragsbeschäftigten gucken konnten. Also das war einfach nicht möglich, weil man da das ausgelagert hat und das soll ja künftig möglich sein. Also das war ja ein Kern des Problems. Die Covid-19-Fälle sind ja vermutlich nicht nur am Schlachtband da von Westfleisch und Co. aufgetreten, sondern auch in diesen engen Unterkünften. Und da durften die gar nicht kontrollieren, weil das ja irgendwie privat organisiert war über diesen Subunternehmer. Also da, wenn das denn kommt und wenn es genügend Kontrolleure gibt, könnte das möglicherweise auch zu Verbesserungen führen, was diese Unterbringung der Leute angeht, die ja auch wirklich katastrophal ist. Also da ändert sich ja erstmal nichts dran.
Juli, jetzt hat der Arbeitsminister, hat Hubertus Heil gesagt, also reguläre Beschäftigung ist jetzt das Gebot der Stunde. Er wüsste gar nicht, was denn dagegen spricht, all diese Menschen jetzt ganz normal anzustellen, gut zu bezahlen, gut auszustatten. Und das ist alles viel besser als diese problematischen Werkverträge. Wird das denn jetzt so kommen?
Ich denke, da muss man jetzt mal abwarten. Das kostet natürlich Geld. Eine Branche, die bisher eben auch subventioniert worden ist, die sich möglicherweise auch auf andere Kosten, wir diskutieren ja sehr viel über Tierwohl, über Tierhaltung, einstellen muss aus anderen Bereichen. Es ist schwer zu sagen, was da passieren wird.
Also die Branche sagt jetzt schon, also so funktioniert das nicht. Manfred, glaubst du, dass die Arbeiter, mit denen du geredet hast, dass die jetzt sich darauf freuen, dass sie demnächst einen Beschäftigungsvertrag auf den Tisch bekommen?
Na, wenn sie so lange durchhalten, also viele gehen ja nach 2-3 Wochen wieder, weil sie diese Arbeitsbedingungen einfach nicht ertragen. Naja, eigentlich ist es ja so, die Unternehmen werden ja auch nicht mehr als den Mindestlohn zahlen. Die werden 9,35 € zahlen. Das Problem ist ja, dass sich bislang ergibt, dass eigentlich sehr, sehr viel illegal dort läuft. Also diese geringen Preise werden dadurch finanziert, dass die Subunternehmer den Mindestlohn durch Tricksereien umgehen. Und das wird nicht mehr möglich sein. Also wir reden eigentlich nur davon, dass bald die ohnehin schon geltenden Gesetze, gesetzlicher Mindestlohn, 9,35 € eingehalten wird. Und wenn die Fleischbranche sagt, ah, das können wir nicht bezahlen, dann sagt sie ja eigentlich auch, dass diese Preise, die wir beim Fleisch haben, eigentlich nur über illegale oder halblegale Methoden momentan bezahlt werden. Also das muss möglich sein. Also reich werden die Rumänen auch nicht, wenn die jetzt beim Unternehmen selbst beschäftigt werden.
Und Julian, wenn die Branche jetzt sagt, also am Ende werden diese ganzen Betriebe ins Ausland abwandern, in Klammern müssen aus ihrer Sicht, weil das wird jetzt alles viel zu teuer. Muss uns das ärgern? Sollte uns das beschäftigen?
Ja, das sollte uns auf jeden Fall beschäftigen. Die Frage ist natürlich, in welches Ausland, weil es war nämlich zum Teil unser näheres Ausland, das sich sehr ärgert über die Art und Weise, wie hier Fleischbetriebe subventioniert werden, indem eben diese Dumpinglöhne, diese untragbaren Arbeitsbedingungen hier überhaupt zugelassen werden. In Dänemark haben viele Schlachtereien dicht gemacht, weil die Schweine nämlich dann irgendwann nur noch zum Schlachten nach Deutschland gebracht wurden. Wir haben auch insgesamt in der Schweinehaltung zum Beispiel oder überhaupt in der Intensivmast natürlich auch eine indirekte Subventionierung, dass hier Gülle auf die Felder ausgebracht werden durfte. Natürlich ist möglicherweise eine Auslagerung, was weiß ich, nach Rumänien oder vielleicht auch außerhalb der Europäischen Union, wo dann ganz andere gesetzliche Grundlagen möglicherweise greifen, denkbar. Das würde aber bedeuten, woher kommen dann die Schweine, die im Augenblick in Deutschland zum Teil, nicht nur, zum Teil in Deutschland gemästet werden. Und dann muss man ja auch wieder einkalkulieren, wo sind die Märkte? Also wie weit muss dann das Fleisch wiederum hierhin transportiert werden? Oder ich weiß nicht, vielleicht fahren wir da noch mehr Schweine durch Europa. Aber da zum Beispiel gibt es ja auch die Diskussion, dass man solche Lebendtransporte verbieten will.
Momentan ist es ja so, dass nur die Niederlande billiger oder ähnlich billig produzieren wie Deutschland. Also die Frage ist wirklich, wohin sollte die Industrie auswandern? Nach Rumänien definitiv nicht. Da weiß ich, dass Schweinefleisch, das in kleineren Betrieben, dort sind es in der Regel viel, viel kleinere Betriebe, dass es da einfach viel teurer ist, Fleisch zu produzieren. Die Rumänen kaufen das deutsche Fleisch, weil das billiger ist als das, was sie in ihrem eigenen Land zu den ja dort noch niedrigeren Löhnen produzieren. Also das ist, ich halte das eher für eine leere Drohung der Industrie.
Jule, wir waren schon fast an dem Punkt angelangt, denn es geht ja bei diesem ganzen Komplex um noch mehr als die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten. Es geht auch darum, wie die Tiere gehalten werden, jedenfalls in einem Teil der landwirtschaftlichen Betriebe. Wie steht es denn um das Tierwohl? Ein Blick auf die Schlachthöfe, über die wir jetzt gerade reden.
Naja, wir haben halt eine große Menge von Großställen, Intensivtierhaltung, wo sicherlich auch die hygienischen Standards in vielen Fällen gut sind, aber es ist keine artgerechte Haltung. Also damit diese großen Ställe funktionieren, da wurden und werden Schnäbel gekürzt oder zum Beispiel ein Schwein hat einen großen Spieltrieb. Und man muss ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, warum diese Ställe überhaupt entstanden sind, weil dort Deutschland eine ganz aggressive Exportstrategie im Bereich Agrarprodukte, speziell Fleisch, Anfang oder Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre gewählt hat. Und da wird ganz viel nach Asien geliefert, nach China zum Beispiel. Da kann man auch gewinnbringend Teile, die hier sich nicht so gut verkaufen, wie was weiß ich.
Die Schweinefüße,
genau, oder das Schnäuzelchen oder auch die Hühnerfüße kann man da überall gewinnbringend verkaufen. Und daraus resultierte eben diese staatliche Förderung, die eben eine recht intensive Förderung ist. Und das ist der große Plan. Und man muss diese gesamte Exportstrategie sehen. Und die interessante Frage wird einfach auch sein, wird die weiterverfolgt?
Also Frau Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als wollte sie da einsteigen und sagen, das ist jetzt für mich der Anlass, hier mal die Wende einzuleiten, oder?
Gut, es ist ja auch ein Problem. Man hat also die Landwirte und viele Schweinehalter auch tatsächlich in diese Spur gebracht. Durch Gesetzesverstöße, also zum Beispiel bestimmte Haltungsformen, so enge Kastenstände für Sauen, sind eigentlich seit 25 Jahren verboten. Aber es ist immer noch nicht umgesetzt. Und die Bauernverbände wollen immer noch Übergangszeiten. Ist ja bei der Gülle genauso. Und sicherlich kann man auch nicht von heute auf morgen erwarten, dass jetzt alle Halter sich umstellen. In der Tat muss man ja das Fleisch dann auch nachher verkaufen können und der Kunde muss auch mitmachen. Und jetzt stehen wir in der Tat vor so einem gewissen Schlamassel.
Ein Schlamassel und, Manni Götzke, das vielleicht zum Schluss die Frage an dich. Aus deinen ganzen Recherchen und Erlebnissen der letzten Zeit, würdest du sagen, also wir sind da dringend an dem Punkt, dass ich prinzipiell was ändern muss?
Ja, natürlich muss ich da was ändern. Also es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir das billigste Fleisch, Deutschland ist ja ein extrem reiches Land, das billigste Fleisch fast in ganz Europa produzieren und das natürlich auf Kosten der Menschen, die da arbeiten, aber natürlich auch auf Kosten der Tiere geht. Die Frage, die wir uns ja eigentlich stellen müssten, wollen wir eine solche Landwirtschaft? Brauchen wir die? Und wem nützt das überhaupt, außer dieser Industrie selber? Also dem Konsumenten schadet es sicherlich auch nicht, wenn der Schnitzel dann 10 Cent oder 10% teurer ist als heute.
Es geht ja nicht nur um Tierwohl, es geht auch darum, dass in diesen großen Ställen, wie gesagt, hygienische Bedingungen sind vielleicht ganz okay, ganz andere Krankheitsgefährdungen existieren. Also Tatsache ist, dass in diesen Ställen vorsorglich viel Antibiotika gegeben wird. Und das hat zur Folge, dass uns die Humanantibiotika knapp werden. Das ist sogar auf den G20-Gipfeln mittlerweile ein fester Bestandteil der Themen, dass Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung reduziert werden muss, weil uns sonst die lebenswichtigen Medikamente für die Menschen ausgehen. Und bei der Schweine- und Rinderbranche, die haben schon reduziert, es muss mehr sein, aber die Geflügelbranche zum Beispiel hinkt da noch hinterher.
Da reden wir gleich noch weiter drüber, Jule, mit Blick auf die Situation in ganz Europa. Ich sage erstmal zwischendurch tschüss. Manni, du hast noch andere Verabredungen. Danke für die Zeit heute.
So ist es.
Mach's gut.
Tschüss.
Bis bald. Jule, bleiben wir noch einen Punkt zusammen und schauen nach Brüssel. Denn auch die EU macht sich ja gerade daran, bei der Produktion von Lebensmitteln, was die Tierhaltung angeht, was die Umwelt angeht und auch was uns Verbraucher angeht, all das ein Stück weit mehr zu schützen. Darüber wollen wir gleich mit Paul Vorreiter in Brüssel sprechen. Aber wie stehen denn die Produzenten hierzulande zu diesen Plänen? Du hast gerade darüber gesprochen, wie viel Antibiotika noch im Einsatz ist, welche großen Herausforderungen, Probleme, sage ich mal, es gibt bei der Tierhaltung. Also was sagen sagen die Produzenten, die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland zu dem, was sich da in Brüssel andeutet?
In Brüssel deutet sich ja eine Reform der Agrarpolitik mit ganz vielen Facetten an. Die Produzenten hier sagen, wir sind doch sowieso schon belastet durch die Coronavirus-Pandemie. Und sie sagen, bitte belastet uns nicht mit weiteren Kosten. Also bitte keine Verschärfung der Düngeverordnung. Bei den Antibiotika, was wir brauchen, brauchen wir. Und wir haben doch schon reduziert. Wir können uns doch jetzt all diese Belastungen nicht leisten. Und bitte lasst doch das ganze System erstmal so, wie es ist.
Gesündere Lebensmittel, mehr Nachhaltigkeit in der Produktion, Schutz der Vielfalt von Arten und Ökosystemen, all das will auch die EU in Brüssel voranbringen, als Teil des versprochenen European Green Deal. Heute hat die Kommission Pläne dazu vorgestellt. Viel mehr darüber weiß jetzt Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Brüssel. Grüß dich, Paul.
Grüße zurück.
Fangen wir beim Ziel der nachhaltigen Lebensmittel an. Was will die EU da erreichen?
Also grundsätzlich geht es hier darum, dass die Bürger in Europa einfach dazu ermuntert werden sollen, genauer hinzugucken, wie sie sich ernähren. Und da hat die EU-Kommission heute mit zwei Strategien, die eine die Biodiversitätsstrategie und die andere, das ist die Hof-auf-den-Tisch-Strategie, relativ viele Zielmarken und Zahlen präsentiert, wo es hingehen soll, bei der Ernährung und eben bei der Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen das Artensterben bis 2030. Einer der größeren Punkte, der auch sehr umstritten war im Vorfeld, das ist hier die Ausweisung von 25% der landwirtschaftlichen Fläche, die dem Ökolandbau gewidmet werden soll. Das ist eine ziemliche Veränderung. Da ist die EU gerade so im Durchschnitt bei 7,5%. Deutschland liegt da ein bisschen drüber. Also das heißt, die EU-Staaten müssen da deutlich mehr dafür tun, dass es eben dann zu ökologischem Landbau in ihren Staaten kommt. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Aber ansonsten ist gerade, was das Thema nachhaltige Ernährung angeht, die EU-Kommission meiner Meinung nach doch immer noch sehr vorsichtig. Also es wird zum Beispiel ein verpflichtendes Nährwert-Logo geben für Lebensmittel, das jetzt noch vorbereitet werden soll. Das soll eben den Konsumenten helfen zu wissen, ob sie sich für das Produkt, für das sie sich dann entscheiden wollen, ob sie das nehmen wollen oder nicht, dass man einfach einen besseren Überblick hat, wie nachhaltig ist es produziert worden. Aber da werden die Vorschläge noch konkretisiert in den nächsten Jahren und am Ende wird es natürlich darauf ankommen, ob es die Konsumenten dann auch annehmen.
Und wenn das so ist, wenn die EU-Kommission jetzt in einigen Punkten eher noch vorsichtig und zurückhaltend ist, in anderen Punkten bei der Ökolandfläche zum Beispiel ja durchaus ambitioniert. Dieses gemischte Bild, ergibt sich das auch daraus, dass es durchaus in den einzelnen Mitgliedstaaten erheblichen Widerstand gegen allzu ambitionierte Ziele da gibt?
Ja, also eigentlich hat die EU-Kommission in den letzten Wochen genau diesem Eindruck entgegenarbeiten wollen. Also wir hatten ja hier sehr heftige Diskussionen darüber, kann man sich denn diesen grünen Deal überhaupt jetzt noch leisten in der Corona-Zeit? Müsste man da nicht eben doch den Fokus darauf legen, irgendwie wirtschaftlichen Aufbau zu betreiben und Klimaschutz dann doch eher so als Luxusprojekt? Naja, und da hat sich tatsächlich so eine Kluft aufgebaut, die osteuropäischen Staaten, die da konservativ sind, allerdings Deutschland und die Nordeuropäer oder Westeuropäer im Großen und Ganzen, die gesagt haben, naja, also auch wenn wir jetzt über den nächsten EU-Haushalt sprechen, dann muss eben dieser grüne Deal auch ein fester Bestandteil davon sein. Das gab ja auch von Emmanuel Macron diese Woche bei dem Vorschlag des deutsch-französischen Wiederaufbauplans, wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass man eben an diesem grünen Deal festhalten möchte. Am Ende wird das ja tatsächlich dann eine Frage sein von den Budget Verhandlungen, die ja noch ausstehen für den nächsten EU-Haushalt 21 bis 27. Und dann wird sich ja eigentlich auch erst letztendlich dann auch wirklich entscheiden, ob die EU-Kommission die Gelder, die sie da in diesen Strategien vorsieht, 20 Milliarden sind das ja pro Jahr für die Renaturierung unter anderem, ob das dann am Ende auch zustande kommt, ob die Mitgliedstaaten das dann auch schlucken.
Da höre ich bei dir durch, da sind noch jede Menge offene Fragen, gerade wenn man sozusagen die Folgen und die Überlegungen jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie mit einkalkuliert.
Absolut, weil also man muss sich das heute so vorstellen, das war einfach mal ein Startschuss. Viele Rechtsakte werden erst folgen, zum Beispiel auch irgendwie das Waldaufforstungsprogramm, wie das genau aussehen soll. Da warten wir jetzt ab, das wird jetzt in den nächsten Jahren anlaufen bei der EU-Kommission. Aber also auch diese Ziele, die hören sich natürlich immer sehr, sehr gut an. Also ich glaube, viele waren auch überrascht, dass man 50% Pestizide runterfahren möchte, Antibiotika Düngereinsatz, Düngemittel, das soll ja auch stark runtergehen. Aber am Ende ist es ja dann tatsächlich, liegt es ja dann auch daran zu sehen, ob die Mitgliedstaaten da mitgehen, ob das Parlament da mitgeht. Ich habe eher den Eindruck, dass gerade auch Frans Timmermans, der ja da federführend an der Spitze steht, dass er eben jetzt zu diesem Zeitpunkt halt eben noch zeigen wollte, also jetzt geben wir nicht nach. Das kann allerdings natürlich in den nächsten Jahren passieren. So richtig vorhersehen kann man es jetzt, glaube ich, noch nicht.
Kleiner Teaser noch zum Schluss. Morgen ist hier Sarah Zerback dran und ganz unabhängig von den Themen, über die sie sich dann beugen wird, klar ist jetzt schon, das wird eine besondere Ausgabe von der Tag. Danke fürs Interesse heute. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.